Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben.
Ja, schön, dass das klappt, dass Sie sich Zeit nehmen für mich. Und Sie haben sich ja gefragt, wie ich überhaupt auf Sie gekommen bin. Wie kommt man darauf, jemanden vom Institut für Nachhaltigkeit und Entwicklung zum Podcast einzuladen? Und ich kann Ihnen das ganz genau sagen. Es begab sich so, dass ich wieder einmal abends hier saß bei einer dieser Ministerpräsidentenkonferenzen und wartete auf das Statement der Kanzlerin und Michael Müller und Markus Söder, die ja dann immer vor die Kameras treten, und hatte Phoenix nebenbei hier an. Und da kam eine Doku, und ich habe immer mit so einem halben Auge dahin gesehen, und dann las ich auf einmal Wissenschaftler aus Jena, der sich gerade mit Pinguinen beschäftigte.
Ja.
Und da dachte ich, na, das ist doch ein spannendes Thema. Und so,
okay.
Und so bin ich, und genauso bin ich auf Sie gekommen. Sie waren damals in der Antarktis, ne?
Genau, das war vor ein bisschen mehr als einem Jahr. Da waren wir auf der Neumayer-Station, das ist ja sozusagen die deutsche permanente Station in der Antarktis. Und haben dort mit den Pinguinen gearbeitet, tatsächlich, ja. Also, es war für uns auch das erste Mal dort. Wir sind sonst auf anderen Stationen gewesen, meistens war es eine russische Station und war bei den Spaniern gewesen, aber auf der deutschen Station waren wir zum ersten Mal, tatsächlich.
Und wenn Sie dort sind, forschen Sie dann auch im Auftrag Thürings oder sind das dann andere Aufträge, die Sie da nehmen?
Also, das war in dem Fall eine Arbeit für das Umweltbundesamt. Das Umweltbundesamt ist in Deutschland zuständig für den Schutz der Antarktis. Also die Antarktis ist ja keine, naja, rechtliche Einheit für sich. Es gibt da keine Regierung oder Polizei oder sowas. Sondern es gibt den Antarktis-Vertrag, und die Nationen, die dem Antarktis-Vertrag beigetreten sind, das sind so ungefähr 50 Länder, die verpflichten sich, die Regelungen des Antarktis-Vertrags in nationales Gesetz umzusetzen. Und da gibt es dann eben auch jeweils nationale Behörden, die zuständig sind. Und für den Schutz der Antarktis ist eben in Deutschland dann das Umweltbundesamt zuständig. Und wenn die Fragestellungen haben, dann, wie in dem Fall, sind wir dazu da, als Gutachter quasi sowas zu beantworten.
Und da zögern Sie dann auch nicht lang, wenn so eine Frage kommt, wollen Sie mal in die Antarktis, dann sagen Sie sofort ja.
In den meisten Fällen schon, ja. es gibt sicherlich weniger spannende Orte, wo man arbeiten kann. Und das ist, naja, also wir machen das ja jetzt schon seit einigen Jahren. Also wir selber sind wir eigentlich ein sozusagen privater Dienstleister. So, ne? Also wir stehen so zwischen Wissenschaft und Anwendung. Also wir machen keine Grundlagenforschung, aber versuchen quasi mit wissenschaftlichen Methoden Fragestellungen zu beantworten. Als solches sind wir jetzt in der Antarktis knapp 7, 8, 9 Jahre schon unterwegs. Ich war selber vorher, als ich noch an der Universität gearbeitet habe hier in Jena, sag ich mal, auch schon in der Antarktis-Forschung als solches unterwegs gewesen. Und ja, dadurch hat sich, sage ich mal, auch der Anschluss natürlich ein bisschen ergeben.
Wie stellt man sich das denn vor, so ein Leben in der oder ein Forschen in der Antarktis?
Nun ja, das ist also rein praktisch, wenn man vor Ort ist. Man ist ja dann meistens auch ein bisschen länger vor Ort, so zwischen 1 und 4 Monaten waren jetzt so meine Zeit, die ich dort vor Ort war. Es ist eigentlich ein Alltag wie zu Hause fast so, ne? Man steht morgens auf, guckt raus, ach, wieder blödes Wetter, habe ich eigentlich keine richtige Lust. Ja, dann ist man draußen, ist dann doch schön. Aber es ist natürlich trotz allem, trotz dem Alltag, ist ein Ort, an dem viele Sachen doch sehr, sehr anders sind. So, ne? Also man hat natürlich eine Umgebung, die völlig von der hier abweicht, die kaum durch menschliche, sag ich mal, Installationen, durch Präsenz von Menschen geprägt ist, zumindest sobald man sich aus der Station herausbewegt. sind da ganz andere. Ne? Da muss man nicht vom Auto überfahren, aber da muss man natürlich gucken, dass man nicht in eine Gletscherspalte fällt. Also das sind ganz andere Dinge, die dann da sind. Und Dinge wie Witterung spielen da eine ganz andere Rolle. Ne? Also da muss man schon ordentlich auf den Wetterzustand schauen, damit man nicht plötzlich in sehr schwierige Situationen geraten kann oder so. Also das ist schon anders. Auch die sonstige Umgebung, natürlich die Tiere, die einem dort über den Weg laufen, sind ganz andere Pflanzen. Die ganze Natur draußen spielt eine viel größere Rolle als hier. Ist viel weniger technisch geprägt. Man gewöhnt sich so ein gewisses dran im Laufe so eines Alltags von so ein paar Monaten. Aber es gibt immer wieder so diese Momente, wo man dann dasteht und sagt, okay, ja, dafür mache ich das jetzt eigentlich so. Ne? Also wenn dann plötzlich schon eine schöne Wettersituation ist oder man eine schöne Tierbeobachtung macht und sowas. Und das ist schon toll, ja.
Hört sich aber auch irgendwie so an wie in so einer Raumstation, ne? Oder von außen, man kann sich das eben schlecht vorstellen. Okay, Raumstation kann man jetzt nicht unbedingt raus. Da ist man wahrscheinlich noch viel isolierter. Wie viele Leute passen denn da rein in diese Neumeier-Station?
Also in die Neumeier-Station, das ist halt sehr unterschiedlich, zu welcher Jahreszeit man dort ist. Also die wird ja ganzjährig betrieben. Über den Winter sind dort 8, 9, maximal 10 Leute, die Station quasi am Leben halten und auch, so Experimente und Dauerbeobachtungseinrichtungen betreiben, die dort das ganze Jahr betrieben werden müssen. Im Sommer kommen dann mehr Leute dazu, so wie auch wir dazu gekommen sind. Also Sommer ist ja in der Antarktis sozusagen verkehrt rum, als es hier zur Nordhemisphäre ist. Ne? Sommer ist dort im Dezember, Januar, Februar ist dort Sommer. Dort sind wesentlich mehr Menschen unterwegs. Also ich habe das erlebt, vielleicht so mit 30, 35 Menschen. Es hat auch Jahre gegeben, da waren das mehr gewesen. Da wird es dann auch schon sehr eng.
Was sind das für Temperaturen dann dort im Sommer?
Das ist sehr unterschiedlich auch. Es ist manchmal fast eine Art digitales Wetter. Es gibt so zwei Zustände. Entweder man hat keine Wolken und wenig Wind, dann ist es relativ warm, dann hat man da so auch fast, gehen die Temperaturen fast an die 0 Grad heran teilweise, also wird es schon richtig warm. Wenn aber schlechtes Wetter ist und wenn das ist ja meistens Sturm, dann ist es also richtig, richtig knackig eben auch. Ne? Und das sind weniger, gar nicht so sehr die Temperaturen, also wir hatten auch minus 10, minus 15 Grad, aber der Wind ist eben das, was noch viel gravierender ist. Also die gefühlte Temperatur über den sogenannten Windchill, den man an der Haut merken würde, wenn man ungeschützt wäre, die ist also noch mal etliche Grad niedriger. Und das ist dann also auch wirklich gefährlich. Also dann mummelt man sich auch, wenn man überhaupt raus muss oder raus kann, dann mummelt man sich ein und schaut, dass da keine Ritze an der Bekleidung offen ist, wo dann Schnee reinkommen kann, kalter Wind reinkommen kann. Im Winter sind die Temperaturen auch noch mal deutlich niedriger. Da gibt es dann also auch selbst ohne Sturm minus 40 Grad.
Das ist schon frisch.
Das ist eine Frage der Bekleidung. Ne? Also man muss sich ordentlich einpacken. Da muss ich natürlich viel mehr, ich habe ja am Anfang schon gesagt, ne, also diese Witterungsbedingungen spielen eine viel größere Rolle. Ne? Man muss auch seine Ausrüstung darauf abstimmen. Ne? Man muss, also wir sind rausgegangen, wir hatten Batterien an Kameras, an Messgeräten, sind mit der Drohne unterwegs gewesen. Also die Batterien kühlen viel schneller aus. Man muss also schauen, wie hält man die Batterien warm, wie isoliert man die, schafft man eine zusätzliche Erwärmung, wie viele Batterien brauche ich überhaupt, dann steckt man die vielleicht noch in die Klamotten rein, so an den Körper, damit sie ein bisschen warm bleiben, oder macht man eine Wärmebox. Also da muss man sich sehr viel Gedanken machen. Wie viel brauche ich, was nehme ich mit, wie transportiere ich die dahin? Dann kippt so ein Gerät mal um und die Plastik, ja, also jetzt bei unserer Drohne zum Beispiel, also gleich beim ersten Versuch, die ist mir umgekippt im Wind. Und die Plastik war einfach durch die Temperaturen, da hatten wir so minus 15, minus 18 Grad, war einfach spröde geworden und da sind da Teile gebrochen plötzlich, die mir sonst nie gebrochen sind, also wenn wir hierzulande geflogen sind. Ne? Also das sind so Dinge, die da passieren, plötzlich auch Kabel werden steif, können brechen. Das sind so lauter so Kleinigkeiten, die plötzlich dort ein Problem werden kann, weil wenn mir dort ein Teil kaputt geht, Da gibt es auch keinen Reparaturservice, der mal schnell vorbeikommt und sagt, hier, ich habe hier ein Ersatzteil oder sowas. Das muss man also alles vorher schon zu Hause bedacht haben. Wir machen uns auch monatelang vorher Gedanken, okay, wie messen wir, wie arbeiten wir genau, was nehmen wir als Ersatz mit und was kann man möglicherweise reparieren selber oder hat vor Ort jemanden, der das vielleicht reparieren könnte von den Stationsbesatzungen. Und, also bis hin zu Datenspeicherkapazitäten, das muss man alles vorher sich ausdenken, weil wenn man einmal vor Ort ist, da gibt es eben keinen Paketservice, der mal vorbeikommt und noch irgendwas nachliefern kann.
Wie lange dauert denn die Anreise dahin, von hier aus?
Also die Nammer-Station ist das so gelaufen, dass wir nach Südafrika geflogen sind, nach Kapstadt. Und dort gibt es einen Flug, wo, also da haben sich, die Forschungsinstitutionen verschiedener Länder, die in einer ähnlichen Gegend in der Antarktis aktiv sind, zusammengetan. Und da gibt es also ein großes russisches Flugzeug, was dann von Südafrika in die Antarktis fliegt und dort auf einem, ich sag mal, Eislandeplatz landen kann. Das ist also eine Fläche auf dem Inlandeis, die präpariert wird. Da wird also gehobelt, da wird der Schnee verdichtet, damit es landen kann. Das ist auch nicht, kann auch nicht jeder Pilot fliegen in solchen Gegenden. Das wird dorthin gebracht und von dort wird man dann mit kleinen Flugzeugen, wo vielleicht so 10, 12 Leute reinpassen, auf die jeweiligen Stationen verteilt. Das ist also an der Stelle der Antarktis relativ gut organisiert. Und die Station selber wird dann noch 1 bis 2 Mal im Jahr versorgt durch einen Eisbrecher, der in der Nähe der Station sozusagen ankommt und dort Material, Lebensmittel, Brennstoff, Baumaterialien und so weiter bringen kann.
Klingt ja nach einem schönen Abenteuer, aber das Abenteuer nehmen Sie ja da nicht ohne Grund auf sich. Was haben Sie denn jetzt, kommen wir zu den Pinguinen zurück, was haben Sie denn mit den Pinguinen angestellt, besser gesagt, was haben denn die Beobachtungen der Pinguine für einen Sinn?
Also das sind, also wir haben dort eigentlich 2 verschiedene Fragestellungen haben wir so beantwortet. Die eine geht dahin, das ist also da mal eine konkrete Fragestellung, die zum Beispiel das Umweltbundesamt hat. Die müssen ja Genehmigungen ausgeben. Wenn jemand in die Antarktis geht, na, ob das jetzt ein Journalist ist, jetzt ihre Kollegen dort zum Beispiel, oder ob das ein Wissenschaftler ist, dann müssen die denen das genehmigen. Und dann ist die Frage, in der letzten Zeit sind Leute zum Beispiel sehr oft mit Drohnen unterwegs. Mhm. Wir machen das selber, wenn wir Pinguine beobachten. Es sind vorwiegend Journalisten, die sehr viele Drohnen einsetzen. Und noch weiß niemand, okay, stören wir damit eigentlich die Tiere, stören wir sie nicht? Ist das ein Problem? Ist es kein Problem? Und dafür haben wir Untersuchungen gemacht, haben quasi Verhaltensbiologie betrieben, haben die Tiere beobachtet, auf Film aufgenommen, sind mit der Drohne in verschiedene Höhen drüber geflogen und untersuchen jetzt quasi, wie sehr das problematisch oder nicht problematisch ist. Das ist also ein kleines, konkretes Problem. Mhm. Aber die große Fragestellung, und das haben wir dort auch betrieben, ist, dass wir versuchen, die Pinguine langfristig zu beobachten. Zwar ist der Pinguin insofern interessant, dass er wie so eine Art Indikator für uns ist. Also wir haben die Südhemisphäre, und wenn Sie mal den Globus so drehen, dass Sie auf die Südhalbkugel schauen, dann sehen Sie die Antarktis und ansonsten ganz viel Blau, den Südozean. Und das ist ein riesiges Gebiet, was wir auch intensiv nutzen, zum Beispiel durch Fischerei. Also wird sehr viel Fisch gefangen, Grill wird gefangen. Und es ist gleichzeitig ein Gebiet, über das wir eigentlich fast nichts wissen. Man muss sich vorstellen, die Antarktis ist größer als Europa und da gibt es vielleicht 50 solche permanenten Stationen, wo etwas gearbeitet, etwas geforscht wird. Ja, da gibt es noch ein paar Satellitenuntersuchungen und ein paar Schiffe, die da in der Gegend herumfahren. Und das ist alles, was man von der ganzen Gegend weiß. Es ist also sehr, sehr wenig eigentlich für so ein riesiges Gebiet. Mhm. Und für ein Gebiet, Südozean zum Beispiel, den wir sehr intensiv nutzen, wo auch sehr viel passiert gerade, also im Sinne von Klimawandel sehr viel passiert. Mhm. Und wir sehen sehr wenig davon. Wir wissen nicht, was in dem Meer wirklich vor sich geht. Es gibt Untersuchungen, wir haben Forschungsschiffe, die da auch arbeiten, da ist auch Deutschland recht aktiv, aber wir wissen noch sehr, sehr wenig. Und der Pinguin hat den Vorteil, den sehen wir an Land. Wir sehen die Brutgebiete des Pinguins und also die Kolonien, wo die sind, weil dafür müssen sie eben an Land kommen. Mhm. Und es ist sozusagen eines der wenigen Elemente in dem ganzen Ökosystem Antarktis und Südozean, das für uns sichtbar ist. Und deswegen versuchen wir, den Pinguin zu benutzen als Indikator, um zu verstehen, was dort eigentlich passiert. Zum Beispiel, ist die Fischerei zu viel? Ja, also haben wir auch eine Überfischung? Dann müsste sich das auch an den Pinguinen, die wieder von Fischen und von Grill leben, auch bemerkbar machen. Oder aber spielt der Klimawandel, Rückgang des Meereises, spielt das dort eine Rolle für die Pinguine? Gibt es dort Verschiebungen? Gibt es dort Veränderungen, die wir auch schon beobachten? Wir haben noch sehr wenig Daten, aber der Grundsatz, sich mit dem Pinguin zu beschäftigen, besteht sozusagen in seiner Funktion als Indikator für ein Ökosystem, über das wir sonst sehr, sehr wenig wissen. Mhm.
Sie forschen ja nun genau zum Klimawandel und sehen auch, Sie haben es ja gerade gesagt, man sieht es schon, die Auswirkungen. Können Sie vielleicht mal kurz beschreiben, also jetzt vielleicht so ein bisschen populärwissenschaftlich übersetzt, man redet ja immer über diese 1, 2 Grad, also nur mal 2 Grad. Was würde es bedeuten, wenn die Temperatur auf der Erde um 2 Grad steigen würde im Schnitt?
Also dieses 2 bis 1,5 Grad Ziel, was ja politisch so ein Marker ist, das beruht ja darauf, dass man sagt, okay, wir können sozusagen die Erhöhung der globalen Temperaturen nicht mehr komplett aufhalten. Aber wenn wir es in diesem Korridor behalten, dann sind die Auswirkungen noch irgendwie beherrschbar. Das ist auch schon eine Frage, was ist beherrschbar? Ne? Aber es ist so, wo man denkt, okay, wenn es drüber geht, wird es also noch richtig, richtig schwierig. Mhm. So, das ist sozusagen der Anlass, warum man dieses 1,5 bis 2 Grad Ziel festgelegt hat, so als politische Vorgabe. Als Beispiel jetzt für die Antarktis und für die Pinguine, warum da jetzt gerade herkam, gibt es also gibt es Untersuchungen oder man hat zusammengetragen, was das zum Beispiel auf die Kaiserpinguine, das sind auch die, mit denen wir da letztes Jahr gearbeitet haben, was da zum Beispiel für eine Wirkung hätte. Ja, und die Kaiserpinguine, das sind ja sowas wie, ja, das sind schon ziemliche Extremisten im Tierreich. Ne? Die gehen dann, wenn es am finstersten oder am kältesten ist, gehen die an Land, auf das Meereis in der Antarktis, brüten dort. Also unwörtlichste Moment eigentlich, den man sich ausdenken kann, aber die machen das.
Da gibt es auch diese schönen Kinofilme auch von denen, ne?
Genau. Mhm. Das ist da sehr bekannt, sehr eindrücklich und es ist also wirklich schon ziemlich verrückt, was die da machen. Mhm. Aber offenbar haben die damit Vorteile, weil sie dort also vermutlich von Räubern entsprechend Ruhe haben. Aber ihr Lebensraum und ihr Brutraum ist das Meereis. Ja, dann hat man sich also angeschaut, was passiert mit dem Meereis in der Antarktis. Und festgestellt, wenn wir innerhalb dieser Grenze bleiben, 1,5 bis 2 Grad, dann wird der Rückgang des Meereises stattfinden, aber noch in einem Rahmen, dass noch Platz genug ist, dass diese Art doch noch überleben wird, auch auf diesen Zustand. Wenn wir aber darüber hinausgehen, dann wird auch der Rückgang des Meereises so massiv sein, dass eigentlich sämtliche Bruträume für die Kaiserpinguine verschwinden. Und damit geht auch diese Art vermutlich dann verloren, weil dann einfach keine Refugien mehr übrig bleiben, keine Plätze, wo er sich hin zurückziehen kann. Und dann fehlt wieder ein Element in dem gesamten Ökosystem, weil die fressen Fische, die fressen Grill, selber werden sie gefressen von verschiedenen Robben oder Orcas, also Walen. Also die spielen ja eine Rolle im System und damit verschiebt sich da auch wieder im gesamten System irgendwas. Also dort sieht man, dass wenn wir 1,5 bis 2 Grad einhalten, ist trotzdem blöd, es gibt trotzdem massive Veränderungen, das ist ja nicht so, dass es dann still bleibt, aber es ist noch irgendwo beherrschbar. Aber wenn wir darüber hinausgehen, wird es noch deutlich schwieriger, als es ohnehin schon werden würde.
Ja, weil 1 bis 2 Grad hört sich für den normalen Sprachgebrauch oder normalen Alltagsgebrauch irgendwie nicht so viel an. Ne? Aber ich vergleiche das dann immer ganz gerne hier mit Erfurt und Oberhof. Ne? Da hat man ungefähr so einen Temperaturunterschied, der liegt auch so zwischen 2 und 5 Grad meistens, so, ne?
Ja.
Wenn man hochfährt.
Ja.
Und da kann hier unten halt die Sonne scheinen und es ist mild, hat milde 5 Grad und dann fährt man hoch und ist im Winterwunderland. So schnell geht das dann eben aber doch, ne? Und das sind halt diese massiven Unterschiede. Und wenn dann eben kein Frost mehr herrscht, man sieht es ja in Russland, ich glaube, diese großen Permafrostgebiete, die so langsam da auftauen und eben auch Gase freisetzen, was ja auch wieder in die Atmosphäre gelangt, das sind dann eben solche Dinge, die spürbar werden.
Ja.
Aus der Antarktis nach Thüringen. Sie arbeiten ja hier auch am Institut für Nachhaltigkeit. Was machen Sie denn genau in Ihrem Institut? Wie können Sie Ihre Erkenntnisse, die Sie in der Antarktis gewinnen, für die Arbeit hier vor Ort einsetzen?
Naja, das sind teilweise doch recht unterschiedliche Fragestellungen, die wir bearbeiten. Ne? Also wir sind 12, 13 Leute so meistens und haben doch recht verschiedene Themen inzwischen. Also es hat sich einfach um die Zeit so entwickelt, dass die Themen sich so ein bisschen doch sehr differenziert haben. Also wir sind also wir arbeiten sehr, sehr stark für die öffentliche Hand, also für Kommunen, für Behörden im Land oder Bund-Ebene, haben auch schon für UN-Behörden gearbeitet. Und sagen wir so, der überspannende Bogen ist so diese Position, die ich vorhin schon versucht hatte zu nennen. Wir sehen uns zwischen der Wissenschaft, der reinen harten Wissenschaft und dem Anwender, ne, dem Anwender die öffentliche Hand. Versuchen das zu vermitteln, versuchen das zu entsprechend zu transformieren, was es da an Wissen gibt. Das ist mal ein bisschen mehr forschungslastiger, mal ein bisschen praktischer angesetzt. Große Themen, die wir haben, sind also Klimaschutz. Es gibt zum Beispiel Klimaschutzkonzepte in Kommunen. Da geht es um Anwendung erneuerbarer Energien. Es geht um Einsparung von Energien, also Verringerung von Emissionen. Das geht auch in Berechnung von Treibhausgasmengen, die jemand, ob das jetzt eine Kommune, ob das ein Betrieb, ob das eine Privatperson ist, emittiert, ein bisschen zu Vorschlägen, wie man das reduzieren kann. Ja, also zum Beispiel Veranstaltungen können wir beraten, Behörden können wir beraten, wie sie ihren Fußabdruck an Treibhausgasen verringern können. Das geht aber auch weg. Also nicht nur Klimaschutzbereich, weil wir stellen ja inzwischen fest, Klimaschutz ist das eigentlich notwendiger, aber wir sind inzwischen an dem Punkt, wo der Klimawandel einfach läuft. So, ne? Also wir werden die Chancen, den komplett zu stoppen, sage ich mal, sind nicht allzu groß. Es geht eher darum, den zu begrenzen. Und wir merken mehr und mehr, oder nicht nur wir, sondern auch andere merken mehr und mehr, dass man sich darauf einstellen muss, was es dort für Veränderungen gibt. Hm. Also die Kommunen zum Beispiel merken jetzt, dass sie vorsorgen müssen, dass sie auch schon auf jetzige Veränderungen reagieren müssen.
Welchen Bereich zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel Trockenheit. Ne? Also Trockenheit, wir haben jetzt in den letzten Jahren mitbekommen, dass es erhebliche Probleme in den Wäldern gegeben hat. Ne? Das hat wahrscheinlich jetzt ging an niemanden vorbei. Die Wälder trocknen aus. Das sind jetzt inzwischen nicht nur die Fichten, mit denen man schon länger gerechnet hat, dass die also verloren gehen, sondern es auch teilweise die stabilen Buchenwälder, zum Beispiel im Nationalpark Hainich, wo eigentlich keiner mit gerechnet hat, dass da sowas passieren würde. Also eine erhebliche Trockenheit, die sich aus Temperaturen, aber auch veränderten Niederschlagsregimen, sag ich mal, ergibt. Ja, wir haben Veränderungen im Grundwasser, ja, die auch das Grundwasser, das aus dem wir ja unser Trinkwasser zum Beispiel beziehen, ist ja eine Mischung aus, also das füllt sich ja auf, das Grundwasser, aus aus dem Niederschlagswasser. Und das Niederschlagswasser, das, was dort nicht verdunstet, was dort nicht wieder sofort in die Atmosphäre zurückgeht oder von Pflanzen verbraucht wird, das geht dann über die Böden in das Trinkwasser. Und jetzt haben wir in einigen Gebieten, stellen wir fest, dass die Grundwasserneubildung in einem Maß abnimmt, dass die Trinkwasserqualität gefährdet wird. Also Trinkwasser wird ja auch immer so ein bisschen, also zum Beispiel die Düngung in der Landwirtschaft, kommt auch immer Sachen rein, die da eigentlich rein sollen. Es wird aber verdünnt durch viel Niederschlag und dadurch haben wir dort eine vernünftige Qualität in der Regel. Und da bekommen wir an einigen Stellen jetzt schon Schwierigkeiten. Also was wir an Schwierigkeiten auch haben, sind zum Beispiel diese sommerlichen Überhitzungsphasen. Also gerade in den Städten, Städte sind sowieso wärmer als das Umland, haben wir im Sommer immer häufiger Hitzephasen, wo gerade so, ich sage mal, vulnerable Gruppen nennen wir das, also ältere Menschen, kleine Kinder, in Hitzesituationen ausgesetzt werden, die ihnen nicht gut tun, die auch einfach medizinisch schon relevant wären, wo es auch inzwischen Untersuchungen gibt, wie Todesfälle ansteigen in diesen Zeiträumen, also gerade bei älteren Menschen. Und wo man einfach sehen muss, okay, wie geht man damit jetzt um? Und es beginnt jetzt, es läuft schon, wir messen das schon, die Städte spüren das auch schon an verschiedenen Stellen und es werden jetzt also Maßnahmen ergriffen, um da entsprechend einzuschreiten. Da sind wir aktiv, da haben wir eine Reihe von Methoden entwickelt, Konzepte entwickelt, wie wir sowas umsetzen können, wie wir erstmal sowas analysieren können in der Stadt zum Beispiel, wo ist die Problemstellung? Und dann schauen können, was wir dort in der Stadt empfehlen können, um da vorzusorgen entsprechend. Das ist inzwischen relativ gut gefragt. Also da sind inzwischen doch immer mehr Städte merken, dass dort Bedarf ist, erheblicher Bedarf ist. Also vielleicht um ein Beispiel zu nennen, wir haben das schon vor einigen Zeiten, haben wir das entwickelt, so ein Stadtbaumkonzept auf Klimabasis. Also Stadtbäume sind eine tolle Sache. Sobald irgendwo Bäume gefällt werden in der Stadt, gibt es sofort Bürger, die telefonieren und sich beschweren und warum wird das gemacht. Und also es ist den Menschen wichtig, ja, weil die sehr viel Funktion haben für das Klima, für die Lufthygiene. Also es gibt dort sehr viele Gründe, eine gute Struktur an den Stadtbäumen zu haben. Wenn ich aber heute einen Baum pflanze, dann wird er ja seine wirkliche Funktion erst in 20, 30, 40 Jahren entfalten, wenn er groß genug ist, Blätterdach hat. Wir haben dann aber andere Klimabedingungen, als wir sie heute haben. Wenn ich also heute einen Baum pflanze, der mit dem Klima in 40, 50 Jahren nicht zurechtkommt, dann habe ich erstens nicht diese Funktion, die ich damit eigentlich erreichen wollte, und zweitens habe ich jede Menge Geld zum Fenster rausgeworfen, weil ich den Baum gepflanzt habe, den Baum gepflegt habe, vielleicht noch mit gegen Baumkrankheiten was unternommen habe. Ich habe also jede Menge Geld ausgegeben für etwas, was mir nie in Nutzen bringen wird. Deswegen analysieren wir in solchen Baumkonzepten, Stadtbaumkonzepten, okay, je nach Standort, wie wird in diesem Bereich sich die Situation entwickeln. Da spielen natürlich noch andere Dinge eine Rolle, außer das Klima, da spielt Versiegelung eine Rolle, da spielt Verkehrsbelastung eine Rolle und so weiter, bis hin zu den Hunden, die da dran pinkeln, den Boden verändern. Und empfehlen dann Bäume, die dort auch in Zukunft, sage ich mal, eine Überlebenschance haben und eine Möglichkeit haben, auch unter Klimawandelbedingungen dort ihre Funktion zu erfüllen.
Der Ginkgo zum Beispiel, oder? War das nicht so? Der Ginkgo zum Beispiel, oder? Wenn ich mich nicht täusche.
Ja, da würde ich jetzt gar nicht so sehr auf einzelne Arten hinausgehen, weil das bin ich da nicht der Spezialist, da gibt es andere und sowas, aber eine Antwort zum Beispiel ist Vielfalt. Also zum Beispiel bei uns in Jena, wir haben zwar unheimlich viele verschiedene Arten an Bäumen, aber letztendlich gibt es drei Gruppen, die 60%, glaube ich, der Menge ausmachen. Das heißt, wenn wir eine Krankheit bekommen, und wir bekommen zurzeit ständig neue Baumkrankheiten rein, die wir hier vorher noch nicht gekannt haben, dann besteht die Gefahr, dass dann gleich ein erheblicher Teil des Gesamtbestandes ausfällt. Das heißt, Vielfalt ist, selbst wenn man gar nicht auf die speziellen Arten guckt, aber schon Vielfalt ist ein erster Schritt. Und dann muss man schauen, da gibt es ja eine Menge, ja, da gibt es Boden, da gibt es Versiegelungen, da gibt es jede Menge Standortbedingungen, die ich habe. Da habe ich Kabel im Untergrund, da sind unterschiedliche Bäume für geeignet. Und da haben wir dann Listen erarbeitet von, was ich, 20, 30 Arten, die da tauglich sind. Und wenn jetzt zum Beispiel in der Stadt Jena jemand Bäume pflanzt, also die Stadt Bäume pflanzt, dann schauen die da in diese Liste rein und sehen nach, dass das also ein tauglicher Baum ist, der also in Zukunft auch da was, ja, seine Funktion erfüllen kann. Mhm. Das ist also ein praktisches Beispiel für diese Anpassung am Klimawandel. Ja.
Wenn Sie das so beschreiben, schauen Sie eigentlich persönlich selbst mit Sorge in die Zukunft, wenn Sie diese ganzen Daten und Fakten kennen?
Also, einfach gesagt, ja. Das ist erstmal eine einfache Antwort. Also, es ist tatsächlich so, ich meine, man gewöhnt sich in gewisser Weise an die Sorge. Das ist ja nicht neu, was dort passiert. Mhm. Also, wir lernen immer mehr Fakten kennen. Wir wissen immer besser, was so genau passieren wird. Aber die Grundtendenz wussten wir auch schon vor 20 Jahren. Von daher bin ich jetzt nicht so wahnsinnig überrascht. Ich bin eher überrascht, wie schnell das geht. Also auch für mich war das noch vor 10, 15 Jahren ein Problem, was jetzt unsere Kindergeneration erreichen wird. Aber wir merken zunehmend, dass das Dinge sind, die auch wir schon spüren werden. Mhm. Also zum Beispiel diese heftigen Trockenphasen, die wir da in den letzten 2, 3 Jahren hatten, das fand ich schon überraschend, dass das so massiv einschlägt. Also dass es stattfindet nicht, aber dass es so heftig wird, das hat doch auch uns überrascht. Und das ist schon bedenklich. Also die Situation, also die Veränderungen, die wir beobachten, sind in der Regel schneller und heftiger, als wir das dachten, noch vor Jahren. Also selbst in der Wissenschaft, man rechnet ja immer so verschiedene Szenarien zwischen, es kann schlimm werden oder es kann weniger schlimm werden. Auch Modellrechnungen, die da verschieden laufen. In der Regel bewahrheiten sich die düsteren Prognosen eher. Also es ist leider keine schöne Nachricht, aber in den meisten Fällen ist es schwerwiegender. Und das ist schon traurig. Also wenn ich jetzt weiß, dass wir in 50 Jahren zum Beispiel in den Alpen einfach keine Gletscher mehr haben werden, dann finde ich das schon massiv. Das ist jetzt nicht nur für mich, weil wir früher viel Bergsteigen gewesen sind, sagen wir ästhetisch traurig, sondern das hat ja auch massiven Impact, zum Beispiel auf die Gewässer, die ganz anders mit Wasser geliefert werden für die ganze Wasserwirtschaft an den Alpenflüssen. Ne? Also Donau, Rhein, die werden ja alle aus den Alpen gespeist. Also das sind Veränderungen, die massiv sind. Und das ist schon bedenklich. Und das ist natürlich auf einer Seite bedenklich oder erstaunlich, wie wenig eigentlich passiert, politisch. Also diesbezüglich. Aber also, leider kann ich da keine besonders positiven, frohen Botschaften senden, aber es ist in der Regel eher schwieriger.
Nein, das war mir auch schon fast klar. Mich hat es jetzt einfach nur interessiert, wenn man sich professionell damit beschäftigt, mit diesem Thema täglich auseinandersetzt. Ja, abgestumpft sein kann man da ja nicht, aber wie Sie sagen, Sie kennen das Problem jetzt schon länger, aber dass es eben massiver wird. Man sagt ja auch immer, jeder Einzelne ist gefragt. Also Klimawandel, die Bekämpfung des Klimawandels ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Hört man ja dennoch oft, ich alleine selbst, für mich kann da nichts tun, aber ich glaube, jeder kann ja trotzdem seinen Beitrag leisten. Was mich in diesem Zusammenhang immer interessiert, ist, wir sehen nun ländlich geprägtes Bundesland, ländlicher Raum, diese Mobilitätsfrage, die sich immer wieder stellt. Und mit Bezug auf Elektromobilität oder jetzt kommt Wasserstoffmodellprojekte kommen da hinzu, ist das wirklich eines der großen Themen, an dem wir arbeiten müssen, diese Mobilitätsfrage?
Der vorderste Punkt, den wir eigentlich verinnerlichen müssten, ist, dass wir eigentlich bei allem, was wir tun, sozusagen das quasi mit reindenken, was hat das für einen Impact in Richtung Klimawandel. Ne? Und ob das jetzt meine privaten Dinge sind, ob das große politische Sachen sind, wir müssen das eigentlich bei allen Sachen reindenken. Und dazu gehört die Mobilität. Mobilität hat also einen erheblichen Anteil an den Treibhausgasaufkommen, die wir in Deutschland haben. Das ist also wirklich sehr signifikant. Und es ist nicht nur an der Stelle des Treibstoffverbrauchs, sondern es ist auch an den Stellen, die, sage ich mal, sekundär passieren. Das ist, also die Fahrzeuge müssen ja auch hergestellt werden. Auch ein Elektroauto muss hergestellt werden. Und ein Großteil seiner Emissionen hat er schon verbraucht, wenn es hergestellt wird. Deswegen ist es zum Beispiel sinnvoller, lieber den alten Spritfresser, sage ich mal, bis zum Auseinanderfallen weiterzufahren, als jetzt ständig ein neueres, sparsameres Auto zu kaufen. Es hat auch einen Impact zum Beispiel auf Flächenverbrauch. Ne? Also die auch Landnutzung spielt ja eine Rolle im Klimawandel, ne? Bezüglich Grundwasserneubildung, was wir gesprochen haben, bezüglich Verdunstung. Wir versiegeln immer noch massenhaft an Boden. Also da gibt es auch Zahlen für, die ich jetzt gerade gar nicht im Kopf habe, aber das sind etliche Hektar jeden Tag, die an Flächen versiegelt werden. Und in der Regel sind das Straßen, Parkplätze, das sind auch Bauflächen, aber also Gebäude, aber sehr viel Verkehrsflächen, die zur Versiegelung beitragen. Und von daher ist die Mobilität neben der Emission an Treibhausgasen aus den Kraftstoffen auch an vielen anderen Stellen ein erheblicher Faktor. Also Mobilität ist ein ganz wichtiger Punkt in der Emissionsfrage.
Ja, ich glaube, viele Sachen sind da auch sehr oder werden sehr ideologisch kommuniziert. Ne? Wenn man jetzt gerade mal auch auf die E-Mobilität schaut, Elektroautos, die Gewinnung der Rohstoffe zum Beispiel, ne? Für die Batterien, also das Freispülen des Lithiums, da bedarf es ja ungeheurer Wassermengen. Ich glaube, Chile, Argentinien, irgendwo, wo man dann eben ganze Landstriche quasi entwässert und dort den Bewohnern auch die Lebensgrundlage entzieht. Das ist dann immer, was man auf der einen Seite hört und auf der anderen Seite, ja, das ist schon irgendwie die Zukunft. Ich glaube, da ist noch sehr viel Verunsicherung in der Bevölkerung einfach da, was dieses Thema zum Beispiel auch betrifft. Ne?
Das ist absolut. Ich meine, das hat eigentlich zwei verschiedene Ursachen. Das eine ist, dass tatsächlich auch Wissen erst entsteht, sage ich mal so. Am Anfang der Elektromobilität hat noch keiner an die Problematik Lithium gedacht. Das hat sich ja mit der Zeit erst gezeigt. Und zum anderen gibt es natürlich auch von den verschiedensten Seiten auch Interessensvertreter, die wiederum bestimmte Wahrheiten betonen, um das mal vorsichtig zu nennen. Ja, also bis hin zu den Leuten, die jetzt sich wieder meinen, Kernenergie wäre eine tolle Sache, weil sie emissionsfrei ist oder sowas. Also selbst diese Argumentation gibt es ja inzwischen. Also grundsätzlich ist die Sache die, dass es keine Energieerzeugung gibt, die keinen Impact hat. Ja, also auch Photovoltaik zum Beispiel hat einen Impact. Deswegen sollte es eigentlich an erster Stelle stehen, Emissionen gar nicht erst entstehen zu lassen, also sagen wir so, Energieverbräuche gar nicht erst entstehen zu lassen. Also noch bevor wir schauen, wie wir, ob wir das Dieselauto durch ein Elektroauto ersetzen, sollten wir eigentlich schauen, wie können wir eigentlich Verkehr reduzieren. Und da sind die Frage, okay, wie Mobilität müssten wir im Alltag wirklich sein? Ja, wo bekommen wir unsere Waren her zum Beispiel? Ne? Also wenn wir mal in so einen Supermarkt gucken, was wurde dort alles aus Asien her transportiert? Ne? Oder wie billig es eigentlich für uns ist, mit dem Auto durch weite Strecken zu fahren? Oder wie viele Menschen jetzt zum Beispiel für 5 Tage Urlaub nach Mallorca fliegen? Ich meine, das hat noch eine andere Fragestellung, die gerade weit diskutiert wird, aber auch, sagen wir, die Emissionen für eine kurze Zeit wird dort unheimlich viel, also für einen relativ kleinen Nutzen sehr viel Emissionen sozusagen erzeugt. Also es geht ja auch gar nicht darum, alles auf Null zu fahren und alles zu verbieten, sondern es geht darum, dass wir wirklich hinterfragen müssen, bei all den Tätigkeiten, die wir so haben, ist es das jetzt wert? Und momentan ist der Wert, der ja in einer Marktwirtschaft in der Regel nach dem Geldwert berechnet wird, für Emissionen, für Klimaschaden einfach zu gering. Wir bezahlen den Schaden schon. Also wir zahlen inzwischen jährlich an Land- und Forstwirtschaft zum Beispiel sagen wir, Gelder, die Ernteverluste ausgleichen, die dort jetzt schon haben. Ne? Also es kommt irgendwo aus dem Steuersäcke, das merkt niemand so richtig. Ne? Aber sobald sagen wir, an der Tanksäule 10 Cent mehr draufstehen, merkt das jeder. Ne? Also sozusagen die wirklichen Kosten, des Klimawandels, die sind noch nicht bei den Menschen wirklich angekommen. Und deswegen ist auch dieses Überlegen noch nicht da. Ne? Deswegen fahren wir einfach mal für 5 Tage nach Mallorca, was ich wirklich dramatisch finde, sozusagen da deswegen ein Flugzeug zu bewegen für solche Sachen. Ne? Also Mobilität ist eine Sache, die immer stattfinden wird und ganz wichtig ist, aber die durchdacht werden muss. Nicht nur technologisch durchdacht werden muss, sondern auch in ihrem Umfang durchdacht werden muss. Mhm.
Naja, wir sind ja in unserer Mobilität momentan ziemlich eingeschränkt und ich glaube auch, ich sehe es ja an meiner Person, Dienstreisen haben ja erheblich abgenommen, wenn nicht sogar fast gegen null.
Ja.
Und vieles lässt sich ja auch virtuell klären, aber der direkte Austausch, der fehlt hier und da schon. Aber ich hoffe, das sind ja jetzt auch sehr besondere Zeiten, die dann irgendwann auch mal wieder enden werden.
Ja.
Und ja, ich kann mich nur bedanken, es war hochspannend und ich bin sehr froh darüber, dieses Mal, dass diese MPK so lange gedauert hat und ich auf diese Doku gestoßen bin, denn hier und da gibt es dann doch immer noch interessante Geschichten in Thüringen, die da schlummern, an die man sonst nicht so denkt.
Okay.
Wann steht denn die nächste Reise an?
Nun, das ist tatsächlich eine interessante Frage. Also wir sind am Plan für die kommende Saison, also den kommenden Südsommer, was hier im Norden der Winter ist. Mhm. Wir haben gerade ein Projekt, wo es darum geht, ein Schutzgebiet auszuweisen in der Antarktis und wählen da gerade ein Gebiet aus, was von Deutschland dann ausgewiesen werden soll. Ob wir reisen können, hängt natürlich auch sehr stark von der, ich sage mal, allgemeinen gesundheitlichen Situation, die uns gerade weltweit beschäftigt, auch ab, ob das überhaupt stattfinden kann. Aber wenn alles gut geht, dann wäre die kommende Saison, also so ab Oktober, November, da ins Auge zu fassen. Das.
Ja, dann vielen Dank, weiterhin viel Erfolg bei den Forschungen und
ja,
hoffen wir, dass Sie dann nicht noch schlimmere Daten erheben, wenn Sie das nächste Mal dort sind, die Sie weiterhin negativ überraschen.
Ja, man muss ja auch immer noch dazu sagen, es ist nicht so, dass uns hier plötzlich die große Welle, so wie im Kinofilm, erwischt und alles ist weg, sozusagen. Ne? Es gibt ja immer noch ein Weitergehen, sage ich mal so. Ne? Die Frage ist nur, wie gestalten wir als Gesellschaft die Bedingungen, unter denen wir dann weiterleben, sozusagen. Ne? Also das haben wir selber in der Hand. Also wir können da schon noch eingreifen, sozusagen, wie schlimm es wird oder wie weniger schlimm und erträglich es wird. Also da haben wir schon noch Möglichkeiten. Greifen wir zu.
Dann vielen Dank und wie gesagt, weiterhin viel Erfolg.
Dankeschön.